Astronom unter der Leitung von Eduardo Banados vom Max-Planck-Institut für Astronomie haben eine Gaswolke entdeckt, die Informationen über die Frühphase der Galaxien- und Sternentstehung liefert. Bloße 850 Millionen Jahre nach dem Urknall. Die Gaswolke wurde zufällig bei der Beobachtung eines entfernten Quasars gefunden und sieht so aus, wie sich die Astronomen die Vorläufer moderner Zwerggalaxien vorgestellt haben. Was die relativen Häufigkeiten der chemischen Elemente angeht, ist die Wolke dagegen überraschend modern. Dies ist nur möglich, wenn sich die ersten Sterne im Universum sehr rasch direkt nach dem Urknall gebildet haben. Die neuen Ergebnisse wurden jetzt im Astrophysical Journal veröffentlicht. Am Telefon begrüße ich hierzu Dr. Markus Pössl vom Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg. Guten Tag, Dr. Pössl.
Hallo, danke für den Anruf.
Herr Pössl, uralte Gaswolke zeigt, dass die ersten Sterne direkt nach dem Urknall entstanden sein müssen. Der Urknall ist allgemein definiert, dass es ungefähr so vor 13 Milliarden Jahren stattgefunden haben soll.
Knapp 14, also 13,8.
Man kann es kaum fassen, dass also unmittelbar danach, wenn ich das richtig verstanden habe, die ersten Sterne sich entwickelt haben und die ersten Elemente gebildet worden sind.
Also, dass es unmittelbar danach weitergeht, das war bislang schon bekannt. Was jetzt neu ist, ist, dass wirklich die Forschung von dem Eduardo Banados, ursprünglich an der Carnegie Institution for Science, inzwischen ist er hier am Max-Planck-Institut als Gruppenleiter, dass der wirklich das Zeitfenster dafür, dass die ersten Sterne sich hier sozusagen schon so richtig gemütlich gemacht und ihre Elemente verbreitet haben, das Zeitfenster hat er halt sehr, sehr weit an den Urknall herangeschoben. Also nach dem, was er gefunden hat, muss schon 850 Millionen Jahre nach dem Urknall, klar, nach Alltagsmaßstäben ist das viel, astronomisch ist das in der Situation eher wenig, zu dem Zeitpunkt müssen schon mehrere Sterngenerationen gewesen und vergangen sein, um das zu erklären, was Eduardo da beobachtet hat.
Also muss man davon ausgehen, dass sich aus Wasserstoff praktisch durch Kontraktion dann die ersten Sterne gebildet haben. Dann gingen natürlich einige schief, die explodierten, weil vielleicht die Masse zu groß war. Und es wurden dann daraus neue Elemente gebildet. Oder wie hat man sich das vorzustellen?
Diese wirklich erste Generation von Sternen, das ist ja etwas, wo Astronomen sehr dahinterher sind, das zu erforschen. Die sind nur derzeit weitgehend unbekannt, weil das halt wirklich eine Epoche ist, über die man kaum Beobachtungsdaten hat. Bei denen ist ja das Besondere, dass da wirklich fast nur Wasserstoff, entsprechenden Anteil Helium zur Verfügung stand. Und das heißt, auch diese Sterne müssen sich ganz anders gebildet haben als heute. Wenn sich heute Sterne bilden, dann spielen diese schweren Elemente, sowas wie Kohlenstoff, das spielt eine Rolle, wenn es darum geht, wie kann diese kollabierende Gasmasse, die dann zum Stern wird, zum Beispiel die Strahlung abstrahlen, damit sie noch weiter runterkühlen kann und dann auch wirklich so klein werden kann, dass die Kernfusion zünden kann. Das war bei den ersten Sternen nicht so. Da gab es halt, waren halt die chemischen Verhältnisse mit, wie gesagt, fast nur Wasserstoff und Helium, die waren halt völlig andere. Insofern, dass die eine sehr große Masse haben, deswegen auch sehr kurzlebig sind, sehr schnell explodieren, das ist normal. Das Spannende ist jetzt, dass wir selbst bei dieser frühen Gaswolke, wie gesagt, wir sehen diese Gaswolke so, wie sie 850 Millionen Jahre nach dem Urknall war, selbst bei dieser frühen Gaswolke sehen wir jetzt aber nicht die Spuren dieser ersten Sterne, sondern die relativen Häufigkeit der schweren Elemente, also was weiß ich, das Verhältnis, wie viele Kohlenstoffatome habe ich für Sauerstoffatome und diese Größenverhältnisse untereinander, die sind halt schon fast wie heute. Und das heißt, dass in dieser Zwischenzeit schon vieles von dem passieren muss, was auch heute das chemische Gleichgewicht herstellt. Also da müssen Supernovae vom Typ 1 passiert sein, die kommen von weißen Zwergen, das sind ja eher weniger massereiche Sterne, die dann entsprechend lange leben. Also diese ganzen Prozesse, die auch die heutige Elementhäufigkeit bestimmen, die müssen sie alle schon in diesen 850 Millionen Jahren unterbringen. Und das heißt, das muss sehr schnell gegangen sein.
Wir reden immerhin nicht von Milliarden Jahren, sondern von Millionen Jahren. Und das ist in der Tat sehr erstaunlich, wenn man bedenkt, dass unsere Sonne etwa rund 4,5 Milliarden Jahre oder 5 Milliarden Jahre alt ist.
Genau, also da brauchen Sie entsprechende Prozesse. Wir reden immerhin ja von 850 Millionen Jahren. Das ist jetzt näher dran an der Milliarde als an der Million. Aber ja, da müssen Dinge sehr schnell gegangen sein.
Wie ist man an diese Messung herangegangen oder wie hat man das eigentlich beobachtet? Ich kann mir das schlecht vorstellen, dass man einfach durch ein Teleskop schaut und dann bestimmte Spektren analysiert. Das muss doch sicherlich ein größerer Verbund von Teleskopen gewesen sein. Oder wie hat man sich das vorzustellen?
Also die Art von Beobachtung, die man da macht, das ist ja eine der Methoden, mit denen man wirklich die ganz fernen Gaswolken erreicht. Da macht man sich den Umstand zunutze, dass es relativ früh im Universum schon supermassereiche schwarze Löcher in den Kernen von Galaxien gibt. Und zwar solche, die wirklich aktiv Materie auf sich ziehen und wo sich die Scheibe, in der sich diese Materie dann vor dem Hineinfallen sammelt, dann sehr aufheizt und entsprechend sehr hell ist. Und diese Quasare, die benutzt man dann so als Leuchtlampen, um zu gucken, was ist denn überhaupt an Gas, an Materie zwischen uns und dem Quasar. Das heißt also, man durchleuchtet die Gaswolken sozusagen von hinten. Und die Entdeckung in dem Falle war eigentlich ein Zufall. Eduardo Banados, wie gesagt, damals an der Carnegie Institution for Science, die hatten eine Gruppe von Quasaren sich genauer angeguckt. Die Gruppe wurde hier am Max-Planck-Institut zusammengestellt. Das war eine Doktorandin, die Chiara Mazzucchelli, die diese 15 sehr fernen Quasare für ihre Doktorarbeit halt zusammengestellt hatte. Und Banados und Kollegen hatten dann festgestellt, ups, da ist ja ein ganz ungewöhnliches Spektrum bei einem der Quasare, der heißt P183+05, das sind ja immer solche Katalognummern. Und als sie dann entsprechend mit großen Teleskopen, in dem Fall war es jetzt vor allem auch das Magellan, eines der Magellan-Teleskope am Las Campanas-Observatorium, als sie da dann das Spektrum genauer hin sich angeschaut haben, da sind sie darauf gekommen, Mensch, das ist ja wirklich eine Gaswolke, die sehr, sehr nah an dem fernen Quasar liegt und damit halt auch sehr weit entfernt von uns ist. Und damit sehen wir sie halt auch entsprechend so, wie sie in ferner Vergangenheit war. Und so ist das Ganze ins Rollen gekommen.
Inwieweit hat das jetzt Auswirkungen für die Astronomie, für die Wissenschaft, diese Beobachtung?
Das sind natürlich mehrere Sachen. Das eine ist jetzt, wo das Beispiel gezeigt hat, dass man da wirklich sehr frühe Gaswolken auf diese Art und Weise sehen kann, werden sich natürlich sowohl Banados und seine Gruppe als auch andere Gruppen nochmal sehr genau von diesen sehr fernen Quasaren die Spektren auf dieses Phänomen hin angucken. Insofern, vielleicht findet man ja noch eine sogar noch weiter entferntere Gaswolke. Das sind natürlich alles dann Einblicke, die man ins sehr frühe Universum bekommt. Und ansonsten für die Astronomen und Astronominnen, die wirklich erforschen, was da bei der Erstentwicklung der ersten Sterne vorgegangen ist, da gibt es natürlich durch diese Entdeckung jetzt eine harte Grenze nach hinten. Alles, was man da an Modellen formuliert, muss erklären, warum schon ungefähr 850 Millionen Jahre nach dem Urknall eine so moderne relative Chemie da im Universum geherrscht hat.
Wie könnte es jetzt weitergehen mit den Beobachtungen? Ich stelle mir zum Beispiel vor, dass die ersten Sternsysteme, also Galaxien, die sicherlich nicht unbedingt unsere heutigen Formen hatten, sondern dass sie vielleicht etwas mit Verlaub primitiver aufgebaut gewesen sind.
Ja, also das ist sicherlich richtig. Also wir wissen, dass bestimmte Phänomene, die wir heute, also bestimmte Eigenschaften, die wir heute an Galaxien beobachten, auch gerade an großen Galaxien wie unserer Milchstraße, das kommt durch Verschmelzung mit kleineren Galaxien oder elliptische Galaxien entstehen durch die Verschmelzung von bereits sehr großen Galaxien. Da erwarten wir natürlich im frühen Universum tatsächlich was anderes. Wir erwarten eher kleinere Galaxien, also die Vorläufer der heutigen Galaxien. Das ist natürlich eine Phase, die man gerne besser erforschen will. Und da gibt es ja auch gerade im radioastronomischen Bereich entsprechende Projekte, die wirklich diese sogenannte Reionisationsphase, also wenn das die ersten Sterne entsprechend aufleuchten, sehr massereich, sehr hell, sehr viel UV-Strahlen und dass damit die intergalaktische Materie überhaupt erstmal wieder ionisieren, die auch im heutigen Universum ja zum großen Teil ionisiert ist. Also das ist so das Ereignis, was man da versucht, mit entsprechend darauf ausgerichteten Projekten näher zu verstehen. Und am Ende muss sich das Puzzlespiel natürlich alles so zusammenfügen, dass alle Beobachtungsdaten erklärt werden können. Aber das ist, wie gesagt, das ist noch eine weitgehend unbekannte Phase. Da wird es sicherlich auch noch mehr Überraschungen geben als jetzt diese sehr weit entfernte Gaswolke.
Und das natürlich in Verbindung mit den großartigen Projekten, die neu angestoßen worden sind, nämlich mit noch größeren Teleskopen, noch empfindlicheren Geräten, die in der Planung bzw. wo schon daran gearbeitet wird, was sicherlich noch eine ganze Reihe von Überraschungen bereithalten wird.
Oh, auf alle Fälle.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Dr. Markus Pössl vom Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg.
Gern geschehen, danke.